Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
April, April, der macht, was er will. Und das gilt auch für die USL Championship. In dem Sinne, hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Sideline, der USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Eine Woche ist vergangen. Einige Spiele wurden gespielt, über die wir reden müssen. Und ja, richtig gehört, wir. Denn ich bin natürlich nicht alleine, sondern Anne ist auch wieder mit dabei.
So ist es. Schönen guten Tag.
Wir hatten letzte Woche ja einige Spiele vorzubesprechen, da wir Midweek Games hatten, also Spiele vor dem Wochenende. Und auch da war einiges los und daher gleich an dich die Frage, welches Spiel ist dir denn in Erinnerung geblieben?
Na gut, aus der Midweek gibt es natürlich ein Spiel, das jedem in Erinnerung geblieben sein dürfte. Aber ich fange mal kurz mit einem anderen Spiel an, wo an sich das Ergebnis egal ist. Es gab nur eine Szene, über die ich gerne mal mit dir diskutieren würde, nämlich die Red Bulls 2 gegen Louisville. Und dort gab es dann eine Szene mit einer roten Karte. Du hast dir die Situation ja mit Sicherheit angesehen, oder?
Definitiv. Einfach formuliert war es so, Louisville ging zum Angriff auf das Tor der Red Bulls zu. Ein Stürmer lief zu, rechts davon lief ein New York Red Bulls Verteidiger, der nicht angegriffen hat. Und neben dem Stürmer lief ein weiterer Red Bulls Spieler neben ihm her. Und plötzlich fiel der Stürmer kurz vor dem Strafraum hin und es gab die rote Karte. Und wir beide mussten diese Szene mehrmals angucken, um überhaupt ein Foul zu erkennen.
Das Foul bestand quasi dahin, dass er die Hand auf der rechten Schulter hatte und da wahrscheinlich auch ein bisschen gezogen hat. Nicht sehr stark, also man sieht da nicht sehr viel. Man sieht aber, dass die Hand dort ist und daraufhin der Stürmer zu Boden geht. Es war wahrscheinlich eine Kombination aus beiden, das leicht gezogen wurde und natürlich nimmt man aus der Position ganz knapp vor dem Strafraum. Nimmt man gerne den Freistoß, eventuell sogar auch den Elfmeter. Und dann, ja, fällt man halt auch immer ein bisschen schneller, als man es sonst machen würde. Aber in der Situation dann da rot zu geben, fand ich schon ein bisschen sehr hart. Oder was sagst du?
Ich stimme dir zu. Also ich habe mir die Szene eben noch mal 5-6 Mal angeguckt und erst gar nicht erkannt, was eigentlich das Foul gewesen ist. Und es sah halt wirklich nur so aus, als hätte ihn kurz an der Schulter berührt oder ein Mini-Bisschen gezogen. Gelb kann man da geben, den Freistoß natürlich auch. Aber glatt rot und was dadurch ja dann noch passiert ist, durch den Freistoß, finde ich doch ziemlich hart für die Red Bulls. Also eine zu harte Karte und dann den Auslöser für das nächste Ereignis würde für mich klassisch eine Doppelbestrafung sein. Auch wenn natürlich die nicht ganz so geplant ist.
Ja, das nächste Ereignis war dann natürlich das Tor aus dem Freistoß resultierend. Das heißt, Louisville gewann das Spiel mit 2-0. Das war auch an sich verdient, weil sie die dominantere Mannschaft waren. Aber so die rote Karte war da schon auch ein bisschen zu viel des Ganzen. Ich hätte in der Situation wahrscheinlich noch nicht mal gelb gegeben, sondern einfach den Freistoß, weil es wirklich nicht, also es war kein wirkliches Foul in dem Sinne, es war ein ganz normales Spielgeschehen, wie man es ganz oft erlebt. Und wenn du in der Situation vor allem schon rot gibst, was gibst du dann in anderen Situationen? Also da fällt mir das Spiel zwischen Atlanta und Charleston, über das wir nachher noch reden können, ein. Da gab es eine viel heftigere Szene und da gab es auch kein Rot für. Naja, mal abwarten, was die USL eventuell dann noch entscheidet, ob es da, wie lang dann die Strafe sein soll.
Definitiv. Sonst gab es für uns am späten Mittwochabend oder zur Nacht am Donnerstag noch ein paar weitere Spiele. Zum Beispiel hat Atlanta 2 gegen die Rowdies 0-3 verloren und das war definitiv verdient. Ich habe eben nachgeguckt, die Rowdies hatten 26-6 Schüsse, also eindeutig. San Diego Loyal hatte 0-1 gegen Tulsa verloren, was mich überrascht hat, denn San Diego war das überlegene Team, hatte zum Beispiel 63% Ballbesitz, aber gewonnen hat Tulsa. Und dann gab es das Highlight-Spiel schlechthin dieser Woche, und zwar El Paso Locomotive gegen Las Vegas Lights. In den letzten Jahren könnte man sagen, ein eindeutiges Ergebnis. Jeder hätte auf El Paso getippt, aber was in dem Spiel passiert ist, das war wirklich, ich würde sagen, für die Fans großartig, aber die Trainer dürften sich sehr geärgert haben.
Ja.
Was ist denn passiert, Anna?
Also fangen wir mit der wichtigsten Sache an, dass der Platz von El Paso ist eine Frechheit, weil das wieder so ein typisches Baseballfeld ist, wo dann der Bereich vom Baseballplatz einfach nur mit so ganz schlechten Rasen, also Kunstrasen, abgedeckt wird. Aber ja, es sind sehr, sehr viele Tore gefallen, 9 insgesamt. Und Las Vegas hat sehr, sehr stark gestartet, würde ich behaupten. Oder würdest du es anders sehen?
Das Interessante ist ja, dass diese 9 Tore alle in der zweiten Halbzeit gefallen sind. In der ersten Halbzeit, ich hatte das Spiel natürlich live geschaut, war es eine recht offene Partie. El Paso eher dominierend, Vegas mit guten Kontern. Und zur Pause müssten sich beide gesagt haben, lass doch mal einfach mit offenem Visier spielen und versuchen, die Fans zu unterhalten. Und so führte Vegas recht schnell mit 3-0. Unter anderem durch die beiden Los Angeles FC-Leihgaben, Danny Trejo und Cal Jennings. Und vor allem das 2-0 von Trejo war wunderschön. Rennt aufs Tor zu, der Keeper steht etwas zu weit draußen und schießt dann aus weiter Entfernung direkt aufs Tor über den Keeper drüber. Hatte El Paso das 1-3 gemacht und ich habe kurz gedacht, okay, jetzt dreht El Paso nochmal auf. Und sofort haben die Lights das 4-1 gemacht, wodurch dann alles wieder klar war.
Dachte man, genau. Ja, und dann dachte sich El Paso, huch, das Spiel läuft ja noch. Wir haben ja noch, ich glaube, 30 Minuten Zeit. Und daraufhin haben sie erstmal 2 Tore gemacht und dann stand es plötzlich nur noch 3-4. Aber Las Vegas dachte sich dann auch, wir machen auch noch mal ein bisschen was und dann fehlt noch mal ein Tor. Und dann stand es 3-5 und es war trotzdem immer noch nicht der Endstand. Aber es gab dazwischen noch eine rote Karte. Was sagst du denn zu dieser Szene?
Ja, schwierig. Also bin der Meinung, dass einige rote Karten durchaus zu hart gewesen sind in der USL bisher. Bin unsicher, ob ich die Karte so gegeben hätte.
Da sind wir uns endlich mal nicht einig. Die rote Karte ging ja, ich glaube, gegen den El Paso-Spieler.
Ich auch, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Und da ist es berechtigt. Es gibt eine Situation, dass irgendein Las Vegas-Spieler macht offensichtlich irgendwas, weshalb El Paso so ein bisschen unruhig wird, um es mal so zu sagen. Und dann kommt ein weiterer El Paso-Spieler angerannt und greift den Las Vegas-Spieler, der überhaupt die Situation so ein bisschen verursacht hatte, greift er so ins Gesicht oder schlägt ihm so ins Gesicht. Und dafür hat er dann die rote Karte bekommen.
Also es war eine sehr unnötige Aktion. Da gab es dann noch eine quasi Massenstress, sag ich jetzt mal, zwischen den Spielern. Also genau, kann man so geben. Also der Vegas-Spieler will den Ball aufheben, wird vom El Paso-Spieler weggeschubst. Dann gibt es Massenkeile, kann man sagen. Also alle Spieler kommen aufeinander, schubsen sich gegenseitig. Und dann rannte der Ref nochmal hinterher, um die rote Karte zu verteilen. Also ja, kann man durchaus so geben. Ich hatte gerade ein anderes Foul im Kopf. Daher stimme ich dir durchaus zu. Das war doch sehr grenzwertig.
Ach nee, ich muss korrigieren. Das war natürlich kein El Paso-Spieler, sondern es war ein Las Vegas-Spieler, der rot gesehen hat. Und ich finde schon auch berechtigt. Also er kommt angerannt von ganz hinten. Er hatte mit dieser Situation einfach gar nichts zu tun. Und schlägt dem El Paso-Spieler da ins Gesicht.
Definitiv. Also war danach ja kurz und fast schon Massenkeiler alle aufeinander. Nichtsdestotrotz hat El Paso am Ende 4-5 verloren, ist damit immer noch ohne Punkt in der Saison und hatte die zweite Heimpleite in Folge bekommen. Erst verloren gegen die Jungs von New Mexico United und dann direkt danach gegen Las Vegas. Und vor allem Danny Trejo war halt echt krass. Der war kurz vorher Spieler der Woche geworden mit einem Tor und einer Vorlage und hat direkt danach 2 Tore und 2 Vorlagen gegen El Paso gemacht. Da waren wir alle aus dem Häuschen. Also Twitter war sehr begeistert von dem Spiel. Und das letzte Spiel dann am quasi Midweek-Tag, am Donnerstagmorgen, war Galaxy 2 gegen RGV. War dann 1-0 für die Jungs aus Los Angeles. Das fand ich jetzt nicht so beeindruckend.
Ansonsten ging es ja dann am Wochenende weiter. Und es startete sanft mit einer, na gut, der ganze Samstag war einfach nur ein einziges Unentschieden. Aber es startete erstmal sanft mit Detroit City FC gegen Pittsburgh Riverhounds. Und du hattest da ja noch was anderes aufgegriffen, was denn da schon wieder los war an Ärger.
Definitiv, denn das Stadion von Detroit liegt quasi mitten in der Stadt, mitten in der Nachbarschaft. Und man kann es jetzt nett formulieren, es hat einen gewissen Altbau-Charme und ein bisschen die Supporters oder ein Supporter-Club von den Riverhounds hat dann über das Stadion hergezogen und gemeint, guckt euch mal an, wie kacke das aussieht. Und das Stadion ist ja mitten quasi in abgewrackten Häusern in der Nachbarschaft. Und das hat dafür gesorgt, dass so gefühlt die komplette USL-Community auf diese Gruppe losgegangen ist, weil die sich halt voll über dieses Stadion und die Stadt Detroit gelästert haben. Das Problem ist, dass dann die Gruppe, die Steel Army, dann tatsächlich sich so lächerlich entschuldigt hat. Ich kann es nicht mehr nachgucken, weil die ihren Post gelöscht hatten. Aber das war ein sehr, sehr lächerliches. So nach dem Motto, es wurde falsch verstanden, wir haben es ja gar nicht so böse gemeint. Und dabei hatten die um dieses Spiel halt 5, 6 so eine Posts rausgehauen. Ja, Shit-Talk über Detroit und das Stadion, das war eine ehrlich gesagt unnötige Aktion der Fans. Der Club kann nicht zu seinem Stadion, Detroit ist halt Detroit. Und dann sich über quasi als Gast über das Stadion lustig zu machen, wo man ist, ist schon eher, ich nenne es jetzt mal, nicht nett, um mal höflich zu sein.
Zumal ja jeder mittlerweile wissen sollte, wenn du schon Trash-Talk machen willst, dann machst du das wirklich nur in den dazugehörigen Gruppen, aber nicht öffentlich. Also beispielsweise auch aus der MLS gibt es Trash-Talk-Gruppen. Da treffen sich Fans von verschiedenen Clubs. Da kann man dann auch mal ganz böse über die anderen Clubs herziehen. Und da ist das auch fein. Aber öffentlich bei Twitter machst du das halt nicht, weil das endet immer böse. Da sind die Leute drin, die eben keinen Trash-Talk haben wollen. Und dann, ja, gibt's immer Ärger.
Genau, das Spiel ging übrigens 1-1 aus, also konnten die Riverhounds nicht mal einen Sieg mit nach Hause nehmen. Wir hatten dann noch als Samstagabendspiel New Mexico United gegen den Meister Orange County. Das Spiel hatte ich aufgrund meiner normalen Samstagabendbeschäftigung nicht live gesehen. Aber die Highlights fand ich durchaus beeindruckend, weil die Keeper beide echt sehr gut waren und echt gute Paraden gezeigt haben. Aber dennoch muss man halt sagen, dass Orange County aktuell noch nicht richtig in Form ist. Also sie haben Stand jetzt 4 Punkte aus 3 Spielen. Das ist nur so semi-gut. Also mehr als Phoenix, aber nichts ansatzweise so viel wie zum Beispiel San Diego.
Was ich übrigens überraschend fand, was mir bis dato gar nicht aufgefallen war, Eric Toss spielt dort und Fans der MLS kennen ihn vielleicht noch, weil er hat damals bei Chivas USA gespielt und war damals einer der wenigen guten Spieler in diesem doch eher katastrophalen Club. Und hat dann ganz oft hin und her gewechselt, hat zwischenzeitlich noch an der MLS gespielt, aber ansonsten auch viel in Mexiko unterwegs gewesen und ist jetzt seit einiger Zeit in der USL unterwegs und ist jetzt in Kalifornien gelandet.
Wie du schon sagtest, wir hatten noch viele weitere Unentschieden. Ich würde die kurz auflisten und falls du da noch eins hast, über das du reden willst, dann sag gerne. Wir hatten Miami gegen Loudoun 0-0, Louisville gegen Indy 11 1-1, dann vielleicht noch dein Spiel, die Rowdies aus Tampa Bay gegen Hartford Athletic. Das war auch ein 1-1.
Bin ich aber absolut zufrieden mit. Ich finde ein 1-1 ist sehr, sehr fair. Da können die Fans der Rowdies konnten entspannt ins Bett gehen, die Fans von Hartford konnten entspannt ins Bett gehen. Ich mag ja beide Teams eigentlich. Mag natürlich Hartford ein bisschen mehr, aber mit einem 1-1 gehe ich da völlig d'accord. Und die Rowdies haben schon ein paar mehr Chancen gehabt.
Definitiv, aber das Tor von Hartford war tatsächlich echt schön. Also es tut mir leid, weil ich Tampa mag und der Keeper von Tampa von meinen Jungs aus Oklahoma ausgeliehen worden ist. Aber das war halt ein richtig schönes Traumtor aus größerer Entfernung, schön ins Tor geschlänzt, da kann sich nicht mal der Keeper böse sein. Das zu halten war halt nicht wirklich einfach. Die Lights hatten dann noch gegen Memphis verloren mit 0-1. Kann man auch auf die Doppelbelastung ziehen, weil die ja am Donnerstag und dann am Samstag gleich gespielt hatten. Oder für die halt Mittwoch und Samstag. War aber eine gute Partie, also ich hatte mir die nochmal angeguckt gestern. Memphis durchaus mit einigen Chancen, Vegas mit einigen Chancen. Aber ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass Vegas so ein bisschen langsamer in den Beinen war. Daher glaube ich, dass das 0-1 zwar schade ist, aber halt jetzt nicht zwingend überraschend. Und vor allem bei dem relativ leeren Stadion stellenweise haben es nicht so viele mitbekommen müssen.
Ja, aber also da muss man tatsächlich auch sagen, finde ich die Planung der USL so gar nicht geschickt. Es gibt etliche Teams, die jetzt schon 4 Spiele haben Und dann gibt es zum Beispiel Teams wie Hartford, die haben bisher erst 2 Spiele. Bei den Red Bulls ist mir das am stärksten aufgefallen, dass sie innerhalb von einer Woche 3 Spiele hatten. Und das hat man ihnen dann auch angesehen. Das ist gerade am Anfang der Saison, finde ich das einfach wirklich komplett unnötig, dass man alles so sehr quetscht, anstatt es so ein bisschen gerechter zu verteilen.
Da stimme ich dir zu. Wir hatten noch, bevor wir zu unserem, glaube ich, Lieblingsspiel noch kommen, Oakland Roots, die zu Hause gegen Monterey Bay verloren haben mit 2-3. Sacramento hat gegen Tulsa gewonnen 2-1. Und dann gab es das Spiel, wo klar war, dass da Feuer drin ist, auch aufgrund der Geschichte mit Landon Donovan vor ein paar Jahren. Nämlich rede ich von Phoenix Rising gegen San Diego Loyal. Hattest du von der Partie mitbekommen?
Natürlich, aber wir machen es mal spannend und ich würde vorschlagen, wir gehen in eine kurze Werbepause.
Dann sehen wir uns gleich wieder beim zweiten Part von der 4. Folge von Sideline, der USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Wie eben angeteasert, wollen wir über die Rivalität zwischen Phoenix und San Diego reden. Daher gleich an dich, Anne. Was ist dir beim Spiel hängen geblieben?
Rauchbomben sind mir hängen geblieben, die gut gezündet wurden. Nee, es sind schon ein paar mehr Sachen hängen geblieben. San Diego hatte ziemlich stabil gestartet, könnte man sagen. Sie haben mich 2-0 zur Halbzeit vorgelegen. Phoenix kam dann nochmal zurück und dann stand es am Ende, also nicht am Ende, da stand es 2-2. Und das erste Mal, dass man diese Rauchbomben gesehen hat, war natürlich immer dann, wenn Phoenix getroffen hatte. Was mir aufgefallen ist, gerade bei dem zweiten Tor, aber auch bei dem ersten Tor, da noch viel eher. Die Verteidigung ist eine Katastrophe bei Phoenix. Und auch beim zweiten Tor gegen Phoenix war es sehr ähnlich. Die Verteidigung ist wirklich nicht gut, aber in dem Fall sieht leider auch Ben Lund nicht so richtig gut aus. Also da gibt es für alle irgendwie nochmal so ein bisschen Nachholbedarf. Die Tore von Phoenix dagegen waren dann tatsächlich sehr ansehnlich, aber es war ja nicht das letzte Tor dann.
Definitiv nicht, denn San Diego hat dann nochmal mit einem schönen Tor das Spiel entschieden und dann 3-2 gewonnen, wodurch San Diego, mit dem Spiel mitgerechnet, die letzten 3 Duelle gegen Phoenix gewinnen konnte. Man muss halt sagen, Phoenix Rising ist eigentlich klarer Meisterkandidat, auch was die eigene Conference angeht, aber bisher haben sie noch nicht den Groove gefunden. Also sie haben nur 3 Punkte aus 3 Spielen, die letzten 2 Spiele verloren. Wie du schon sagtest, die Defensive ist echt grottig. Ich bin tatsächlich durchaus entsetzt, denn ich hatte ja auch darauf gewettet, dass Greg Hurst für Phoenix 10 Tore machen wird. Aber bei der schlechten Defensive von Phoenix derzeit kann nicht mal Ben Lund alles rausreißen. Also der hat ja schon gute Paraden, der hat ja schon alles Mögliche versucht. Also bei aller Liebe, Phoenix wird das so garantiert nicht hinbekommen.
Das ist eine sehr gewagte These nach 2 Niederlagen.
Ja, natürlich. Wahrscheinlich wird Phoenix doch noch wieder aufdrehen und weiterkommen. Aktuell ist Phoenix leider nicht gut.
Das stimmt.
Aber wenn du hinten teilweise so dusselig stehst und Ben Lund teilweise im Stich lässt, dann reichen die 2-3 guten Paraden von Ben nicht aus, um eben das Spiel zu gewinnen. Gegen Vegas verloren, gegen San Diego verloren, ist halt schon ungut. Wenn man überlegt, dass Phoenix sonst gefühlt 30 Siege am Stück hat, und dann überraschend aus den Playoffs rausgeflogen ist.
Was mir bei dem Spiel noch aufgefallen ist zum Thema Rauchbomben, ich mag das tatsächlich sowieso in der USL, dass sie sehr, sehr viel eingesetzt werden von den Fans, aber im positiven Sinne, also nicht dieses dämliche, wir werfen hier unsere Rauchfackeln auf das Feld oder werfen andere Leute damit ab, sondern es sind halt in der Regel Rauchbomben und die werden halt oftmals beim Torjubel natürlich oder beim Tor hart gezündet. Da gab es eine sehr, sehr schöne Szene, dass Phoenix hatte, ich glaube, sie hatten das Tor gemacht und kurz darauf ging es dann aber schon an den Ausgleich. Und trotzdem, also da waren zwischen noch 5 Minuten. Und trotz dieser 5 Minuten liefen immer noch Rauchbomben. Und es zog halt so durch dieses Stadion. Du hast eine dichte Nebelwand quasi gehabt aus roter Farbe. Und in dieser quasi Nebelwand fiel dann der Siegestreffer. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Bild mit den Rauchbomben.
Aber auch, glaube ich, eine weiße Nebelwand.
Ja, so eine Mischung aus Rot und Weiß, genau.
Das fand ich auch ganz schön. Das ist auch ein Punkt, den ich an den USA mag, dass eben der Pyro ein wenig anders gesehen wird als bei uns und die auch da vernünftig mit umgehen. Also bei uns schmeißen Deppen mit Pyro nach anderen Fans oder aufs Spielfeld und bei den USA wird das meistens benutzt, um noch schöne Stimmung zu erzeugen oder die Choreos schöner zu machen. Und daher, ja, stimme ich dir zu. Also die Rauchtöpfe sahen echt gut aus. Am Montag oder für uns am späten Sonntag gab es ein weiteres Spiel, das dir auch im Herzen liegt. Und zwar Atlanta United 2, das gegen Charleston gewinnen konnte.
Mhm. An sich liegt es mir natürlich nicht im Herzen, weil beide Teams mich nicht groß interessieren. Aber ich fand tatsächlich den Spielverlauf sehr, sehr überraschend. Und das Endergebnis auch. Es hat nämlich, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass Charleston das Ding gewinnen sollte. Atlanta bis dato immer sehr schwankend von den Leistungen her. Man sieht, dass die Jungs kicken können. Aber da war manchmal, ja, so ein bisschen Graus dabei. Und es hat für Charleston auch richtig gut angefangen, weil nach 6 Minuten haben sie 1-0 geführt. Verdient auch, muss man sagen, war auch schön herausgespielt, alles super. Und dann kam das, was nicht passieren sollte. Eine gelb-rote Karte gegen Charleston. Und die hat dann so ein bisschen das Spiel verändert, weil danach dann plötzlich Atlanta so richtig das Spiel übernehmen konnte. Ja, danach stand dann das Tor von Charleston quasi offen. Gefühlt jeder Schuss, den Atlanta dann gemacht hat, war dann ein Treffer. Und am Ende stand es dann 4-1 für Atlanta, die, fand ich, sehr, sehr jung noch sind und da durchaus gezeigt haben, dass sie da doch ganz gut mithalten können. Klar, mit einem Mann mehr.
Aber wir haben ja die Wochen schon öfters über unnötige oder eher unberechtigte rote Karten geredet. Aber bei dem Foul, muss man sagen, war das Gelb-Rot durchaus berechtigt. Also einfach formuliert, der Atlanta-Spieler läuft alleine aufs Tor zu, kurz vorm Strafraum, und der Charleston-Spieler kommt angerannt und flext ihn sauber weg. Also rennt mit beiden voran in den Spieler rein, der überschlägt sich in der Luft und dann gibt's eben die gelb-rote Karte und der Spieler fliegt vom Platz. Das war wirklich im Vergleich zu dem Foulen bei den Red Bulls berechtigt, was die Karten und die Sperre angeht.
Definitiv. Klar, er hat versucht, da noch an den Ball zu kommen, aber er geht halt auch mit dem hohen Fuß da in die Situation und dann ist auch klar, dass wenn der Ball weg ist, dann erwischt er definitiv den Gegenspieler und das hat er komplett berechtigt. Das wäre für mich eigentlich sogar auch glatt rot gewesen. Aber dadurch, dass er schon gelb hatte, gab es nochmal die zweite gelbe und dann musste es auch duschen gehen. Ja, und danach hat Atlanta dann ordentlich aufgeräumt. Muss man auch sagen, sie haben eine sehr, sehr starke zweite Halbzeit gespielt und standen auch sehr, sehr gut. Also das haben sie ganz gut gemacht. Überrascht mich, muss ich sagen.
Und der Spieler, also Conway, der da die Tore gemacht hat, der wurde auch zum Spieler der Woche genannt. Das kam heute ganz frisch mit dem üblichen kleinen YouTube-Video. Ja, hat also nicht nur zum Sieg, sondern auch gleich zur Auszeichnung des Spielers der Woche gereicht.
Was bekommt er da eigentlich? Gibt's da einen Pokal für oder eine Plakette?
Das wüsste ich spontan gar nicht. Man sieht nur dieses, also ich kenne halt nur das durch die Videos, dass man da diesen kurzen Highlight-Reel sieht. Und ich wüsste jetzt nicht, dass sie irgendwas geschenkt bekommen. Habe auch da noch nichts an Trophäen gesehen, ehrlich gesagt.
Nicht mal ein Spielball, das ist ja richtig doof. Dann würde ich nicht Spieler der Woche werden wollen.
Hohe Ansprüche, die Dame.
Ja, man wird doch wohl wenigstens einen kleinen Pokal kriegen oder eine Plakette oder zumindest ein Spielball. Irgendwas Feines.
Als letztes Spiel der Woche hatten wir dann noch Rio Grande Valley gegen San Antonio, das kleine Texas Derby. Das Spiel hatte ich wieder live geguckt, denn ich musste mich entscheiden zwischen Atlanta oder Rio Grande, weil beide Spiele zur gleichen Zeit liefen. Ich habe mich fürs nicht so torreiche Spiel entschieden, denn es ging 2-1 für San Antonio aus. Kann man sagen, war durchaus verdient. RGV hat durchaus gut mitgespielt, aber San Antonio ist halt das beste texanische USL-Team. Was mir so ein bisschen leid tat, bin ja, wie ihr wisst, leidenschaftlicher Fan und Supporters-Group-Mitglied von Oklahoma City. Einer unserer Spieler, der jetzt für RGV spielt, ja, Frank Lopez, der hat sich da sehr übel verletzt und musste ausgewechselt werden. Und da hoffe ich natürlich, dass der sich bald wieder erholt, weil er die Lebensversicherung bisher war. Also 2 Tore hat er gemacht und ich habe ihn liebevoll kleine Erbse genannt oder Kügelchen. weil er halt dann doch eher klein und stämmig ist. Da war ich halt so ein bisschen durchaus traurig, weil er schon nach einer harten Verletzung aussah, wenn dann noch eine Trage aufs Feld gebracht werden musste. Ja, das war quasi der dritte Spieltag der USL.
Ganz kurz noch, hatten wir eigentlich über diesen einen Platz gesprochen?
Du meinst den von Auckland?
Ja.
Nö, dann machen wir das gerne.
Ja, weil, also, als ich die Highlights gesehen hatte, war ich erst ein bisschen orientiert, ob ich eventuell versehentlich in eines deiner Let's Plays eingeschaltet habe, wo du FIFA 10 spielst. Aber dann habe ich festgestellt, nee, ich bin schon bei dem Fußballspiel, bei dem realen Fußballspiel, was ich sehen wollte. Aber die haben einfach ein sehr, wie nennt man das am besten? Einen sehr speziellen Rasen, der ja kein echter Rasen ist, sondern natürlich wie immer Kunstrasen. Das ist, also es sieht aus wie so ein Footballplatz von irgendeiner Highschool oder von irgendeinem College vermutlich. Und ja, es ist auf jeden Fall farblich sehr, sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich nicht mal sagen, sondern schon auch grell gewählt. Oder was sind so deine Impressionen zu diesem doch besonderen Platz?
Dass das ein Rasen aus einem Fußball-Videospiel sein könnte, war auch mein erster Gedanke. Denn wir haben halt zwei Farben, ein dunkelgrün, ein eher fast giftgrün. Und diese Streifen wechseln sich halt ab und das sieht halt sehr komisch aus. Ich bin kein Freund von dem Rasen, aber die Qualität ist wenigstens besser als der ursprüngliche Rasen, der halt ein Schachbrett-Flickenmuster aus 50 verschiedenen Rasentypen war. Fürs Auge ist der Rasen von Auckland definitiv nichts, um das mal nett zu formulieren.
Ja, also wer Rasenausstatter ist und gerne einen Rasen sponsern will, kann sich da gerne mal an Auckland wenden. Ich glaube, sie haben Bedarf.
Das sind doch mal schöne Worte für den dritten Spieltag, denn der ist jetzt rum. Und jetzt geht es natürlich an den vierten Spieltag, der für uns Donnerstagmorgen startet. Mit New Mexico United gegen die Auckland Roots. Da das Spiel um 3 Uhr morgens startet, werde ich das höchstwahrscheinlich als Re-Live gucken, also nachträglich live. Dennoch dürfte das unterhaltsam werden, denn ich glaube, New Mexico hat langsam Lust, wieder auf Playoff-Kurs zu kommen. Und dann geht es, wie üblich, am Wochenende weiter.
Mhm.
Wir haben am Samstag zur deutschen Zeit, also eigentlich noch eher Freitagabend, eine sehr schöne Uhrzeit. 1 Uhr morgens, Charleston Battery gegen die Las Vegas Lights.
Das sagt viel über deinen Schlafrhythmus aus, wenn du das als schöne Uhrzeit bezeichnest.
Ja, definitiv. Aber es wird auf jeden Fall angenehm. Für dich habe ich da ein Spiel rausgesucht. Was du, glaube ich, gucken würdest, wäre da nicht MLS unterwegs. Und zwar am Samstagabend um 10 Uhr deutscher Zeit. Detroit City gegen Memphis 901.
So ist es.
Hast du noch ein paar Spiele auf dem Tableau, was dir spontan einfällt, dass du gucken würdest oder möchtest?
Wenig überraschend, weil wir sie eigentlich jede Woche nennen, aber sie haben halt den Vorteil, sie kommen zu einer sehr guten Uhrzeit und sie spielen gegen ein Team, was jetzt gerade eine sehr, sehr torreiche Partie hinter sich hatte. Von daher glaube ich, dass auch diese Partie sehr interessant werden könnte. Es ist natürlich San Diego gegen El Paso, die um, ich glaube, 23 Uhr am Sonntag spielen. Also noch eine ganz gute Zeit, um ganz entspannt das Wochenende denn ausklingen zu lassen. Wenn es dann kein entspanntes Spiel wird, dann kann man nochmal mit ganz viel Elan schon in den nächsten Tag gehen.
Da stimme ich zu, denn die Frage wird natürlich sein, wie wird El Paso auftreten? Denn die haben bisher keinen einzigen Punkt geholt, sind eigentlich jedes Jahr Playoff- oder sogar Titelkandidat und San Diego ist in guter Form. Das wird spannend auf jeden Fall. Hätte noch andere Spiele, die mich spontan interessieren würden. Zum Beispiel Tulsa gegen New York Red Bulls 2 um 2.30 Uhr, also um 2:30. Wir hätten noch Birmingham Legion gegen Louisville. Das wird fußballerisch durchaus ein Leckerbissen. Oder wir hätten noch San Antonio gegen Phoenix. Also San Antonio, torreich und mit durchaus einem interessanten neuen Torwart. Gegen eben das schwächelnde Phoenix kann durchaus spannend werden, denn man sagt ja so schön, verwundete Tiere beißen erst recht. Und die Frage ist natürlich, ob Phoenix sich jetzt aufraffen kann, doch mal vernünftig ein gutes Torverhältnis aufzubauen oder ob sie die dritte Breite in Folge kriegen. Weil dann kann ich mir vorstellen, brennt der Baum in Phoenix. Falls die in Arizona überhaupt Bäume haben, natürlich.
Ich glaube nicht. Und wenn, dann wäre das vielleicht nicht so gut wegen Waldbränden und so.
Wir hätten sonst noch, der Vollständigkeit halber, Hartford Athletic gegen Atlanta 2, Indy 11 gegen Los Angeles Galaxy 2, Pittsburgh gegen Loudoun, Miami gegen Colorado, Oakland Roots gegen Tampa Bay um 4 Uhr morgens, also zur deutschen Zeit eher ungünstig, Sacramento gegen Monterey, aber vielleicht auch interessant, weil bisher noch nicht angesprochen, die dritte Liga startet in die neue Saison, die USL League One. Hast du da eventuell ein Spiel, was dir spontan gefallen würde?
Tatsächlich zwei sogar. Und am Sonntag sind ja, oder an diesem Wochenende sind ja auch insgesamt nur 4 Spiele. Aber zwei, die aufgrund ihrer Teams vor allem interessant sind. Das ist gleich die erste Partie. Leider zu dieser doch eher späteren Uhrzeit 0.30 Uhr. Richmond Kickers gegen FC Tucson. Die Richmond Kickers kennt man eigentlich als US Soccer Fan. Die haben schon reichlich Erfahrung, könnte man sagen, in unterschiedlichen Spielbetrieben. Und sind immer ein sehr interessantes Team bisher gewesen. Und dann eine Stunde später ist Anpfiff die Chattanooga Red Wolf SC. SC ist ganz super immer. Gegen Forward Madison. Forward Madison, immer großartige Trikots und an sich auch ein ganz sympathisches Team.
Da bin ich ganz bei dir. Tatsächlich habe ich andere Partien rausgesucht, also eine zumindest. Richmond Kickers gegen Tucson ist natürlich auch auf der Liste, denn Tucson ist oder war eigentlich eine Art Zweitteam von Phoenix oder gehört zumindest dem gleichen Team an. Und die Richmond Kickers sind so ein bisschen mein USL One Team, da sie eben ein Traditionsteam sind aus den USA und einen sehr, sehr guten Torwart haben namens Akira Fitzgerald, einen Japaner mit amerikanischen Wurzeln. Aber mich mehr interessiert die Partie danach. Greenville Triumph aus Carolina trifft auf den Central Valley Fuego FC, die frisch gegründet worden sind und versuchen so ein bisschen die Latino-Kultur in, ich glaube, Kalifornien war es, wieder weiter aufzubessern. Denn dort spielt einer meiner Lieblingsspieler aus Oklahoma-Zeiten, William Bijeff. Das Besondere ist, dass die League One ja erst 3 Saisons hatte, aber Greenville Triumph immer im Playoff-Finale stand. Also einmal gewonnen, zweimal verloren, aber trotzdem dementsprechend eben ein super Spiel eigentlich zeigen müsste. Und da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich denke, ich werde es zeitlich kaum schaffen, weil ich da vermutlich noch beschäftigt sein werde oder Championship USL eher gucken würde. Aber die Highlights werden interessant. Der Vollständigkeit halber, das letzte Spiel der USL League One dieses Wochenende, South Georgia Tormenta FC mit einem sehr schönen, ich glaube, Pelikan auf dem Logo, gegen das ehemalige Championship-Team North Carolina. Und das werden die ersten Spiele werden der neuen Saison der League One. Wer sich diese Liga mal anschauen möchte, der hat das Glück, er kann nämlich das Spiel oder die Spiele auf YouTube schauen. Denn genau wie die USL Championship überträgt die USL League One auf YouTube alle Spiele von Spieltag 1 bis zum Playoff-Finale. Das heißt, sollten wir euch Lust gemacht haben, in eines der Spiele reinzuschauen, einfach auf YouTube die USL League One suchen und sich gerne die Spiele live angucken. Wie immer kostenlos für uns Europäer und auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, mal in die Liga reinzuschauen, wie ich finde. Hast du sonst noch was zur Championship oder League One zu sagen diese Woche?
Mir ist eine Sache noch eingefallen zu Colorado. Die Switchbacks haben ja gewonnen. Auch an sich verdient, weil sie extrem viele Chancen hatten, aber genau da ist der Punkt gewesen. Deren Stürmer, ich glaube, er ist Stürmer, Galina, hat circa, ich will nicht übertreiben, aber es waren bestimmt 50.000 Chancen gewesen, die teils wirklich sehr, sehr gut waren. Und er hat sie fast alle vergeben, außer eine. Das war schon ein bisschen erschreckend. Also muss man mal gucken, wie Colorado sich künftig schlagen wird. Und das zweite Tor ist von Ben Miles gemacht worden, der ursprünglich mal von den New York Red Bulls kam. Heißt, auch schon einige Jahre USL-Erfahrung und auch schon ein bisschen MLS-Erfahrung hat. Ja, so ein bisschen hin und her wechselt zurzeit immer wieder. Das war aber mal, da hat er sehr gut die Situation überhaupt das herausgespielt und dann den Pass nochmal bekommen und das Tor machen können. Vielleicht entwickelt er sich ja doch noch ganz gut.
Da bin ich ganz bei dir. Und da sieht man tatsächlich, dass so ein neues Logo durchaus Erfolg versprechen kann. Denn die Switchbacks hatten vor ein, zwei Saisons noch ein anderes Logo und ein anderes Stadion und waren da eigentlich eins der Teams, die man locker besiegen konnte. Und seitdem sie ihr Widener Field und eben das neue Logo haben, spielen sie richtig schön Fußball und sind auch immer in den Playoffs mit dabei gewesen. Und aktuell mit 3 Siegen aus 3 Spielen Top 1 in der Western Conference. Also durchaus erfolgreich.
Ja, wenn dann noch die Chancenverwertung besser gemacht wird, dann eigentlich ein ziemlich sicherer Playoff-Kandidat.
Da stimme ich dir zu. Aber wie du so schon sagst, die ersten 3-4 Spiele sind Anarchie. Also sollten wir noch nicht so zwingend auf die Tabelle gucken. Bei über 30 Spieltagen, glaube ich, wird sich da noch viel ändern. Außer vielleicht bei Phoenix. Aber da schauen wir mal. Ich denke, das war's dann für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören der Folge. Denn mittlerweile sind wir auch bei Spotify, Apple Podcasts oder Deezer zu hören. Gebt uns also gerne Feedback über die gewohnten Portale.
Auf Spotify könnt ihr uns sogar bewerten.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann gibt es auch einen kleinen Einblick in die USL League One. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zugehört haben. Und dann hören wir uns bald wieder bei Sideline, der USL Podcast bei meinsportpodcast.de.
Bye bye.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.